Wie wunderbar ist das, wenn wir in so einer Zeit der Anbetung neue Kraft kriegen, wenn wir Gottes Gegenwart spüren, wenn wir spüren, hier darf ich sein, hier bin ich zu Hause. In Gottes Gegenwart durchatmen zu können, Kraft zu schöpfen. Dadurch, dass ich viel im Reisedienst tätig war, bin ich ja doch so durch allerlei Gemeinden gekommen im Laufe der Zeit und mir ist etwas aufgefallen, was vielleicht das Problem vieler Gemeinden geworden ist. Und zwar eine zunehmende Härte im Umgang miteinander. Dass in Gemeinden diese wohltuende Atmosphäre, wie wir sie gerade in der Anbetung erlebt haben, oft im Miteinander kaputt gemacht wird. Durch Härte, durch Unvergeblichkeit, durch Menschen, die verbittert sind, resigniert sind und wo Enttäuschung sich breit macht, Rückzug, all diese Dinge, die wir dann so notvoll erleben. Wo Menschen in ihrer Schwachheit plötzlich nicht mehr sein können. Wo Menschen, die es nicht auf die Reihe gebracht haben, plötzlich ausgegrenzt sind. Wo Menschen, die vielleicht sogar in der Mitarbeit stehen und diese Mitarbeit sich ganz eingebracht haben und letztlich aber nur hören, so wie du das machst, so will ich das nicht. Man redet hart miteinander. Man fährt sich an. Man will mit aller Kraft seine Vorstellungen umsetzen. Man kritisiert. Und schließlich hat Jesus Sünde ja auch beim Namen genannt. Das muss ja so sein. Und die Sünder ihre Schuld überführt. Und es heißt ja schließlich auch, siehst du deinen Bruder sündigen, dann weise ihn auch darauf hin. Wie schnell geschieht es, dass wir diese heilige Atmosphäre der Gegenwart Gottes damit zerstören? Die Frage ist, war das bei Jesus auch so? Ich sehe bei Jesus eine ganz große Liebe, mit der er den Menschen, auch den Sündern, auch den Versagern, den Schuldigen und so weiter entgegengekommen ist. Ich erinnere mich an ein Gleichnis mit einer Ehebrecherin, wo sie alle sagten, schau, was sie gemacht hat, wo Jesus ruhig blieb. Ich sehe die Barmherzigkeit Jesu. Ich sehe sie mit mir. Wie froh bin ich, dass Jesus immer wieder nicht mit dem Finger auf mich gezeigt hat und gesagt, schau ihn dir an, schaut ihn euch an, sondern dass er sagt, ich habe ihn lieb. Mit mir, mit euch und im Umgang mit unserer Schuld. Unsere Gemeinden, so hat es jedenfalls unser Herr geplant, sollten Orte sein, in denen eine barmherzige Zuwendung geschieht. Orte, wo wir leben dürfen, wo wir aufatmen können, wo wir auch einmal versagen dürfen, wo wir dennoch angenommen sind. Da sind wir oft in den Gemeinden oft weit von weg. Und ich glaube, das erlaubt mir dieses offene Wort, vielleicht wir auch in unserem Kirchenbund manchmal das Problem haben, dass wir das vergessen haben, dass die Gemeinde ein Ort der Barmherzigkeit Gottes sind. Und dass wir uns dann wundern, wenn das nicht so ist, dass die Gemeinden schrumpfen, dass die Leute keine Lust mehr haben zu kommen. Unsere Halsstarrigkeit, unsere Unvergeblichkeit oder unsere Gleichgültigkeit verursacht letztlich, dass Gottes Geist getrübt und betrübt wird und er sich zurückzieht. Und ich glaube, in dem Maß, wie wir untereinander Liebe üben oder es eben auch nicht tun, in dem Maß wirkt auch Gottes Geist unter uns. Wir wollen einander lieben. Wir wollen einander in Barmherzigkeit begegnen. Das wäre so mein Wunsch, wenn wir das uns auf unsere Fahnen schreiben können. Wenn wir Gemeinschaft leben, dann müssen wir gewahr sein, dass wir einander schuldig werden. Dass die Schuldfrage immer wieder zwischen uns aufflackern wird. Aber in Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, mit dieser Schuld so umzugehen, dass etwas Gutes und Heiliges aus unserer Gemeinschaft wird. Wenn wir miteinander einen Weg gehen, dann werden wir einander auf die Füße treten. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber in Jesus werden wir trotzdem weitergehen können. Und wir werden uns darüber nicht entzweien müssen. In der Freiheit, zu der Jesus uns berufen hat, zu leben, bedeutet, dass wir lernen müssen, mit unserer Schuld, auch unserer Schuld an anderen, die wir in der Nachfolge Christi immer wieder auf uns laden werden, in rechter Weise umzugehen. Zum einen für uns selber, aber auch im gemeinschaftlichen Zusammensein. Damit Gemeinde wirklich ein Ort der persönlichkeitsheilenden Gemeinschaft wird, ist hier, glaube ich, Erneuerungsbedarf von unserem Herrn. Wenn wir in die Welt schauen, glaube ich, da sehen wir diese Brisanz von so einem Thema, die Brisanz von einer Schuldfrage im ganz normalen gesellschaftlichen Leben. Da gibt es zwei Spitzen, die ich da so beobachten kann. Ich nenne das eine mal das Extrem des Soziopathen. Da steht auf der einen Seite einer, der seine Schuld gar nicht mehr wahrnehmen kann. Das ist das eine Extrem. Der gar nicht mehr mitfühlen kann, der gar nicht mehr wahrnimmt, dass er andere verletzt mit seinem Verhalten. Er fühlt sich im Recht und er meint, er kann sich das alles rausnehmen und nimmt nicht wahr, wie er auf anderen rumtrampelt. Das ist die eine Spitze. Und auf der anderen Seite haben wir den Bereich, der genau das Gegenteil ist. Das sind Menschen, die auch immer zunehmend in unserer Gesellschaft aufkommen, die, sage ich mal, depressiv sind, die erkrankt sind an Depressivität, die im Grunde genommen mit ihren Schuldproblemen gar nicht mehr zurechtkommen, die ganz häufig unter ganz extremen Schuldgefühlen auch leiden, bis hin, dass sie Schuldvorstellungen entwickeln, die jeglicher Wirklichkeit entbehren. Die leiden darunter und gehen darunter unter. Und das sind die beiden Spitzen. Einmal, dass einer seine Schuld gar nicht wahrnimmt und der andere, dass er sich immer schuldig fühlt. Und irgendwo zwischen diesen beiden Extremen versuchen wir, mit dem Schuldproblem fertig zu werden. Und da entwickeln ganz häufig dann irgendwelche Strategien. Und diese Strategien haben immer ein Ziel, nämlich die Schuld irgendwie abzuwehren. Die aber leider nicht aus dem Hilfspaket des Glaubens kommen, sondern menschlich sind und einer Natur ohne Jesus entsprechen würden. Und einer der am häufigsten gebrauchten Formen der Schuldabwehr, das ist die Rechtfertigung. Ihr kennt das. Ich habe doch nur schlecht über die Person gesprochen, weil ich ja erstmal meine Gefühle sortieren musste. Ich gebe doch nur so viel Geld aus, weil ich von meiner Familie her einen gehobenen Lebensstil gewohnt bin. Ich habe doch nur einen Spaß gemacht und konnte doch nicht wissen, dass du so humorlos bist. Oder ich rechtfertige mich mit meiner Veranlagung. So bin ich nun einmal. Da kann keiner was für, ich auch nicht. Und diese Strategien der Rechtfertigung, die dienen dem Selbstschutz. Aber das Problem, diese Strategien belasten Beziehungen, und zwar ganz massiv. Diese Strategie wehrt die eigene Schuld an einem Geschehen ab, in dem der Partner oder der andere beschuldigt wird. Statt mir ist der andere schuld. Man sagt damit, das Problem liegt bei dir, nicht bei mir. Beim Dritten oder vielleicht auch in den Umständen. Man ist entlastet und muss sich mit dem eigenen Verhalten nicht mehr auseinandersetzen. Diese Art vom Umgang mit Schuld und mit Rechtfertigung führt am gegenseitigen Verstehen vorbei, weil ich nur bei mir bleibe. Mich verstehe und mein Verhalten erkläre, mich aber nicht auf die Sicht des anderen einlasse. Indem ich meine Argumentationen da ganz freundlich ausbaue, überzeuge ich mich selbst immer mehr und trenne mich letztlich vom anderen. Das passiert in Gemeinden ganz oft. dass wir uns versuchen zu rechtfertigen und dass wir immer die Schuld bei den anderen sehen. Der Weg aus dieser Rechtfertigung beginnt eigentlich mit einer Frage. Und zwar einer ganz einfachen Frage. Immer wenn ich mich in so einem Konfliktfall sehe, frag dich doch mal, warum denkst oder tust du das? Warum tust oder denkt der andere das? Das ist ganz einfach im Grunde genommen, dass ich einfach von mir einmal wegschaue auf den anderen. Und eine weitere weit verbreitete Strategie der Schuldabwehr, das ist die Leugnung meiner Schuld. Ich? Wieso ich? Ich bin doch nicht schuld. Der andere ist doch. Ich habe doch alles richtig gemacht. Interessant ist, wie in unserem Sprachgebrauch das mittlerweile schon Einzug gehalten hat, wie zum Beispiel mit Schuld umgegangen wird. Sollte ich dich gekränkt haben, dann täte mir das leid. Kennt ihr das? Das ist Quatsch. Das ist eine sogenannte doppelte Eventualität, die meine Schuld vielleicht in den Bereich des Denkbaren holt, sie aber nicht konkretisiert. Damit kommen wir nicht weiter. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns zu unserer Schuld zu stellen? Warum fällt es uns so schwer, dass wir uns selber auch als diejenigen identifizieren, die immer maßgeblich mit daran beteiligt sind, wenn irgendwo ein Konflikt auftritt, wenn irgendwo ein Problem auftritt, dass das durchaus auch meine Schuld ist? Warum? Manchmal riskieren wir lieber einen ganz langen Streit, als durch ein klares Schuldeingeständnis den Frieden und die Verständigung wiederherzustellen. Warum? Dabei bin ich in dieser Frage, in diesem Nachdenken, wie gesagt, mir geht es darum, in der Freiheit zu leben. Und diese Geschichte, wenn wir da nicht klar werden, erleben wir nichts von Freiheit. Dann erleben wir nämlich nur Druck. Und ich bin im Nachdenken darüber über ein Gleichnis gestoßen von unserem Herrn, was mir sehr zu denken gegeben hat. Aus Matthäus 18. Es ist uns wahrscheinlich sehr wohl bekannt. Ich lese uns die Verse 23 bis 34. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Also, hier ist unser Herr, der sich einmal Gedanken macht, wieso seine Schäfchen so unterwegs sind und durchaus die ganze Sache auch mal beurteilt. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm etwas schuldig. 10.000 Zentner Silber. Habt ihr eine Idee, wie viel das ist in Euro? Sagt mal so, was ihr so tippt. 500.000 Euro. Wer bietet mehr? 3 Millionen Euro. Super. Also wenn wir das heute umrechnen würden, nach heutiger Währung, wären das mehrere hundert Millionen Euro. Man könnte sagen, ungefähr 1 Milliarde. Das ist ein Betrag. Hat jemand schon mal so viel Geld gehabt? Nee, ne? Das meiste, was ich mal gesehen habe, sind 16 Millionen Mark damals noch. Das ist schon mal was, ne? Das waren 2 Koffer voll Geld. Aber das ist eine Summe, die ist unvorstellbar. Die können wir uns nicht vorstellen. Da er es nun nicht bezahlen konnte, was man sich vorstellen kann, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Ein schönes Happy Ende. Nicht ganz. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Wisst ihr, wie viel das ist? Ich höre. 1000 Euro? Wer bietet weniger? Bitte? 1 Euro. Ja, ein bisschen mehr. Das wären ungefähr 20 Euro. Und er packte ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten sie bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht dich auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Dieser Knecht hat eine überdimensionale Schuld. Er verdient vielleicht ein paar Euro am Tag und will vielleicht eine Milliardenschuld damit ablösen. Das funktioniert nicht. Er scheint völlig den Überblick über seine Schuldenlage verloren zu haben. Und wenn er den König um einen zeitlichen Aufschub bitten würde und ihm verspricht, alles zu bezahlen, trotzdem, es geht nicht. Der überschätzt sich völlig. Niemand kann durch Arbeit so einen Betrag auslösen. Was für eine Selbsttäuschung. Wenn er sich nur genug anstrengt, dann kann er sich und seine Familie retten. Was steht dahinter? Dieser Knecht hat keinerlei Einsicht. Der hat keinerlei Einsicht, ich hab's verbockt. Ich hab's wirklich verrissen. Sondern lediglich, er braucht mehr Zeit, um es selber wieder richten zu können. Völlig utopisch, völlig unmöglich. Der Knecht denkt in seinem System der Wiedergutmachung und Leistung und will sich über alle Maßen anstrengen, um wieder ins Recht zu kommen. Ich befürchte, dass wir oft genau so denken, dass wir unsere Angelegenheiten doch selbst in Ordnung bringen könnten. Wenn wir uns nur richtig anstrengen, dann überwinden wir unsere Mängel und werden Gott gefallen. Schließlich funktionieren in unserer Welt ja auch so viele Beziehungen. Streng dich nur an, dann wirst du geliebt. Ich bin doch in Ordnung. Ich muss nur ein bisschen mehr mich anstrengen. Das steht im schärfsten Kontrast zum Konzept der Gnade, was hier eigentlich auch gezeigt ist, die man sich in keiner Weise verdienen kann und das der Knecht in diesem Gleichnis auch erfährt, als ihm seine immense Schuld vergeben wird. Wir betreten den Weg der unverdienten Gnade und erfahren beglückt, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind. Ganz viele von uns haben das schon erlebt. Aber dann entwickeln wir so unsere eigene Logik und wechseln aus dieser Gnadenbasis heraus wieder zurück auf die uns so bekannte Leistungsbasis. Wir sagen uns, dass wir wohl unverdient gerettet sind. Gott jetzt aber doch gewisse geistliche Leistungen von uns erwartet. Eben all das, was zu einem frommen Lebensstil doch dazugehört. Und dann passiert etwas, wo wir diesem Knecht ganz viel gleichen. So wenden wir uns oft gerade nicht mit unserer Schuld und unserem Versagen und Unvermögen an Jesus, sondern versuchen es zu verbergen, zu verdrängen, fangen an zu sagen, ich bin doch gar nicht schuldig oder ich habe getan, weil das passiert dann letztlich immer wieder. Und obwohl es im 1. Johannes 1 heißt, wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Der Knecht begriff gar nicht, dass der König eine ganz andere Lösung für ihn bereit hatte. Eine ganz andere Lösung für sein Schuldproblem hatte. Der König handelte nach dem neuen Prinzip der Gnade und zerriss den Schuldschein für ihn, den er eh nicht löschen konnte. Im Römerbrief erklärt Paulus diesen Sachverhalt. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das steht für das bisherige Prinzip der Wiedergutmachung. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Unser Schuldschein, wenn Jesus mit uns abrechnen würde, der ist schon längst zerrissen. Der ist durch. Den brauchen wir nicht mehr vorzeigen. Und das ist die wunderbare Nachricht und die Gnade für den Knecht. Aber der hat es nicht begriffen. Eigentlich hätte er weggehen können nach diesem Erlebnis, dass seine Schuld zerrissen war, der Schuldschein zerrissen war, hätte losrennen können, hätte sich freuen können, hätte ein Fest mit seiner Familie feiern sollen. Und als er seinen anderen Knecht getroffen hat, hat er gesagt, komm, wir feiern zusammen. Deine 20 Euro, die kannst du sonst wo hinstecken. Aber der bemerkte das nicht. Der hat es nicht bemerkt, dass seine Schuld wirklich weg war. Der hat es nicht verstanden. Er dachte, dass er noch Schulden hätte. Wie anders hätte er so reagieren können? Er dachte, er müsste sich noch weiter abmühen und die Schulden sogar von anderen noch eintreiben. So geht er zu seinem Schuldner, packte ihn, würgte ihn. Und er hat sich wohl gedacht, wenn die anderen mir nicht schuldig geblieben wären, dann könnte ich meine Schuld doch auch bezahlen. Quatsch. Wie viel Schuldiger hätte er denn gebraucht, die ihm 20 Euro schulden, um seine Milliarde voll zu kriegen? Einen ganzen Haufen. Aber das ist die Rechnung, die wir oft machen in Gemeinden. Das ist die Rechnung, die wir oft aufstellen. In Gemeinden, in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unserem Miteinander. Wenn meine Eltern mir nicht dies oder das angetan hätten, dann wäre das anders. Wenn meine Lehrer mich mehr gefördert oder meine Geschwister mich nicht so ins Abseits gedrängt hätten, ja dann. Wenn alle die, die an mir schuldig geworden sind, ihre Schuld bezahlt hätten, ja dann hätte ich meine Schuld auch bezahlen können. Und dann stehen wir vor dem anderen und klagen ihn für das an, was er uns schuldig geblieben ist. Obwohl mir eine ungleich größere Schuld erlassen wurde. Ich kenne das so aus der Seelsorge. Ich mache viel Eheberatung. Ich habe viele Geschwister da vor mir sitzen. Kaum jemand kommt mit der Frage, was habe ich nur alles falsch gemacht, dass unsere Beziehung so zerstört ist. In der Regel läuft das anders ab. Wenn da mein Partner endlich mal verstehen würde, das und das und das und das, wenn der das doch mal ändern würde, dann, wenn der andere in der Beziehung mir nicht immer alles schuldig geblieben wäre, dann funktioniert das so. Der Knecht hat die Gnade Gottes nicht begriffen. Und er verharrt in seinem Denkprinzip der Wiedergutmachung. Anstatt aus dem erfahrenen Prinzip der Gnade das Prinzip der Barmherzigkeit zu entwickeln. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an eine vergangene Predigt, wo ich das schon mal ein bisschen ähnlich ausgedrückt habe. Es ist wichtig, dass wir das begreifen lernen. Weil das unsere ganze Atmosphäre zu einer Atmosphäre der Freiheit macht. Wenn wir gelernt haben, mit unserer Schuldfrage richtig umzugehen. Wenn wir das erfahrene Prinzip der Gnade nicht weiterentwickeln können, dann wird es nie ein Prinzip der Barmherzigkeit geben. Dann wird es immer nur, du musst dich bessern. Du musst deine Schuld mir zurückzahlen und dann hätte ich ja meine Schulden auch bezahlen können. Und das hat ganz tragische Folgen. Der Knecht hier in unserem Beispiel kommt in die Gewalt der Folterknechte. Unverzüglich, nicht irgendwann mal, sondern sofort. Es beschreibt, was wir im Hier und Jetzt erfahren, wenn wir mit diesem Prinzip der Wiedergutmachung weiterleben. Nämlich, dass wir diesen Raum des Friedens hier nicht erleben. Dass wir diese wunderbare Atmosphäre der Barmherzigkeit nicht wahrnehmen. Und dass das nicht Realität in uns ist. Und das ist die Hölle. Das ist nicht das, was Jesus für uns will. Wir sind dann in unseren eigenen Gefühlen gefangen und werden von ihnen gequält und gemartert. Ich möchte euch ein kleines Beispiel noch mitgeben. Ich hatte mal eine Situation, dass ich einen Menschen bei mir sitzen hatte, der in einem ganz schweren Konflikt lebte. Und das hatte solche Auswirkungen in seinem Leben, dass der ganz schwere körperliche Symptome hatte. Der hatte Herzrasen und alles Mögliche. Der war richtig krank. Ich konnte mit dem reden, wie ich wollte, ich kam nicht weiter. Und irgendwann hatte ich ein Bild. Ich konnte das erst gar nicht einschätzen. Gott hat mir das irgendwie in seiner Gnade geschenkt. Und es war ein Bild von einer Scheune mit so einer Holzkonstruktion im Dach. Da waren ganz viele Menschen drin und ein kleines Kind, was da plötzlich anfing, in diesem Gebälk da rumzukrabbeln. Und das kletterte immer höher und höher und höher und verstieg sich da völlig im Gebälk und fiel dann runter. Ich dachte, jetzt ist das Kind tot und was weiß ich, großes Problem, aber als ich genauer hinsah, krabbelte das Kind da unten weiter. Es war eigentlich nichts passiert. Es schien alles in Ordnung. Ich überlegte, was soll das bedeuten? Und da fiel mir ein, etwas in uns ist genauso, oder in dieser Situation, bei diesem Menschen war es so, der wollte unbedingt alles lösen. Der wollte jede Ungerechtigkeit, jede Beleidigung, jedes, was sich ergeben hat im Laufe der Zeit, er wollte alles irgendwie klären. Und er versuchte, das zu klären. Und wenn er dann das nicht gemacht hat, dann müsste es doch das sein. Und er stieg immer weiter hoch. Da gibt's keine Lösung da oben. Das ist so ein Kuddelmuddel, du kannst da keine Lösung mehr finden. Wenn er das weitermacht, wird er abstürzen. Ich habe ihm gesagt, weißt du was, hör einfach mal auf. Hör auf, dich da in irgendwelche Gedanken da rein zu denken und immer weiter. Bleib einfach mal am Teppich. Bleib einfach mal unten. Bleib einfach bei den Leuten, mit denen du einen Konflikt hast. Geh auf sie zu. In vielen Konflikten, in denen es scheinbar keinen Weg mehr zueinander gibt, wenn ich zu hoch hinaus will, alles klären will, sicherstellen will, wo ich Recht oder Unrecht habe, da versteige ich mich oft in Konstruktionen, wo es keinen Weg mehr zueinander gibt. Und genau dort verlieren wir den Boden unter den Füßen, wo man eigentlich zu dem anderen hätte hingehen können. Das zu erkennen, hilft uns, einen Weg zum anderen zu finden, nämlich einen Weg der Barmherzigkeit zu suchen und aufhören, immer weiter alles klären zu wollen, sondern einfach irgendwo anfangen zu sagen, irgendwie läuft's nicht, ich weiß nicht warum, können wir gemeinsam weitergehen. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist, aber so soll es nicht bleiben. Der Weg zum anderen führt nach unten, nicht immer weiter hoch. Es ist der Verzicht aufs Aufrechnen und Recht haben. Und dieser Weg wird nur da möglich, wo wir uns bewusst machen, dass Jesus eben genau das für uns getan hat. Jesus kam aus der himmlischen Gerechtigkeit ganz nach unten in unsere zerbrochene Welt und hat auf alles göttliche Recht haben freiwillig verzichtet. Er hat sich ganz auf unsere Verlorenheit eingelassen und den vollen Preis bezahlt. Den Preis, den wir nie werden zahlen können. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. In diesem Gleichnis will Jesus eigentlich eine Frage beantworten. Petrus hat die gestellt. Petrus hatte Jesus gefragt, wie oft wir unserem Nächsten vergeben müssen. Und hinter der Frage stand sicher der Gedanke, was muss ich leisten? Wie weit muss ich ihm wohl entgegenkommen? 7 mal 7? Immerhin galt 7 als Zahl der Fülle und damit hielt Petrus sich schon für sehr, sehr großzügig. Aber er ist im Denkmodell des Aufrechnens, in dem Beziehungsmodell unserer verlorenen Welt. Er ist darin gefangen. Und Jesus erweitert die Aufrechnung ins Unendliche. 7 mal 70 mal. Ein Zeichen für Unendlichkeit sollen wir vergeben. Das ist das Denken in Gottes neuem Reich. Und das sollen wir begreifen und lernen. Und deshalb gibt er dieses Beispiel, dieses Gleichnis. Es geht um das Beziehungsmodell zur Freiheit in Gottes neuer Welt. Der König fragt den Knecht, der so gnadenlos die Schulden eintreibt. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Knecht Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Jetzt stell dir vor, das fragt dich Jesus. Oder es fragt er mich. Kannst du nicht Erbarmen haben? Erbarmen ist das andere Beziehungsmodell. Das ist das, was in die Freiheit führt, in Gottes neuer Welt. Schaffen wir es vielleicht, barmherziger miteinander umzugehen? Es wäre so wichtig, so segensreich, so ausdrücklich das neue Leben in Christus. Können wir uns praktisch erbarmen? Die Gnade Gottes löscht unsere Schuldscheine. Wenn wir das begreifen, im Sinne, dass wir das annehmen für uns, eröffnet uns das einen neuen Zugang zu denen, die uns etwas schulden. Und wenn wir uns dann über diese Menschen, die uns etwas schulden, erbarmen, das heißt, sie aus der Schuld, in der sie bei uns stehen, entlassen, dann werden wir innerlich heil und stark. Und wenn sich so ein Klima in der Gemeinde ausbreitet, dann erleben wir das Wirken des Heiligen Geistes in einer Art und Weise, die uns nur noch staunen lässt. Liebe Geschwister, ich kenne euch noch nicht so gut. Ich weiß nicht, was ihr hier vielleicht für Konflikte mit euch rumschleppt. Vielleicht über lange Zeit. Keine Ahnung. Aber denkt da mal drüber nach. Das sagt uns Jesus. Und wenn wir lernen, diese Barmherzigkeit umzusetzen in unser Leben, dann ändert sich hier was. Ich glaube, wir haben eine gute Gemeinschaft. Aber ich glaube, danach haben wir eine sehr gute Gemeinschaft. Und ich glaube, dass Jesus das gebrauchen wird für viele Menschen, die Not haben, die Sorgen haben, die das gar nicht erlebt haben, die nicht wissen, was Barmherzigkeit ist. Die werden hier das erleben. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Wir haben da stehen, darf ich für dich beten? Wenn du dem anderen aber die Schuld zurechnest, dann wirst du nicht für den beten. Das geht nicht. Aber wenn du ihn entlässt aus der Schuld, dann wird das, was da steht, eine Kraft werden. Ich glaube, dass diese Kraft so groß sein wird, dass das hier in Emden spürbare Auswirkungen haben wird. Rechtfertige dich bitte nicht, wenn du schuldig bist. Such nicht die Schuld beim anderen. Leugne deine Schuld nicht. Geh zum Herrn, er wird dir diese Schuld vergeben. Und dann erbarm dich über diejenigen, die über dir schuldig werden. Ich glaube, so ist Freiheit. Amen.